Zum Einstieg würde ich gerne erstmal eine Frage zu Dresden konkret stellen. Viele Städte in Deutschland wurden ja im Zweiten Weltkrieg zerstört, nicht nur Dresden, aber in keiner anderen Stadt scheint dieses Thema so präsent zu sein wie in Dresden. Und es scheint fast so, als würde die Erinnerung an die Bombardierung Dresdens bei vielen DresdnerInnen immer noch, ja, sehr starke Gefühle und zum Teil auch Selbstmitleid auslösen. Woher kommt denn dieser enge Bezug zur Vergangenheit und auch ihre Verklärung?
Dresden wurde ja im Vergleich zu anderen deutschen Städten, die weiter westlich oder nördlich liegen, sehr spät bombardiert. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass die Royal Air Force die Stadt einfach noch nicht erreichen konnte zu einem bestimmten Zeitpunkt des Krieges. Aber bereits kurz nach der Bombardierung hat der damalige Propagandaminister Josef Goebbels an die registrierten Totenzahlen von Dresden einfach eine Null dran gehangen. Und so wurden von einer Minute auf die andere aus 20.000 Toten in der NS-Propaganda 200.000 Tote. Einige in der NSDAP sprachen sogar von 250 Toten und haben eine solche Zahl herbei halluziniert. Das ist natürlich eine maßlose Überschätzung. Bereits in der NS-Propaganda ging es dann los, dass man sofort davon sprach, dass Dresden eine unschuldige Kunst- und Kulturstadt gewesen sei, in der sich nur Zivilistinnen aufgehalten hätten und so weiter. Und das alles wurde im Kalten Krieg dann wieder aufgegriffen von der DDR-Führung, wo Dresden dann wieder instrumentalisiert wurde als Symbol gegen die Kriegstreiber im Westen. Und da hat man im Grunde genommen ziemlich exakt an diese NS-Propaganda angeschlossen. Man muss sich jetzt vorstellen, diese Erzählung über Dresden war für viele Dresdnerinnen über Jahrzehnte sozusagen die gelebte Realität. Das ist in Schulbücher eingeflossen und das wurde in den Familien so erzählt. Das war einfach die Realität, wie man diese Bombardierung wahrgenommen hat.
Welche Rolle spielt denn das Dresdner Bürgertum dabei? Das scheint mir ein weiteres Spezifikum für Dresden zu sein. So zumindest im ostdeutschen Vergleich gibt es keine andere Stadt, in der einerseits ein so starkes und selbstbewusstes Kulturbürgertum besteht und das andererseits so stark konservativ bis reaktionär eingestellt ist.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, warum ist Dresden Dresden? Also historisch gesehen würde ich sagen, hängt es natürlich auch damit zusammen wieder, dass Dresden schon immer so eine Garnisonsstadt war, der Königssitz, die komplette Staatsverwaltung in Dresden war und die Sachsen fühlen sich ja an sich oder fühlten sich an sich immer so ein bisschen als der Nabel der Welt historisch und damit ist man natürlich auch dann sehr selbstbewusst. Dazu kommt noch, dass in Dresden, wenn man sich die Stadt mal anschaut und die Geschichte, so eine starke bürgerliche Hochkultur sich entwickelt hat, was auch wieder mit dem Königshaus zusammenhing, mit klassischen Theater- und Opernhäusern. Und in Dresden gilt als Kultur eigentlich nur, was klassische Hochkultur ist. Und es gibt keine bis wenig Akzeptanz für Subkulturen. Da wurde 1990 eigentlich im Grunde genommen direkt angeschlossen. Seit 30 Jahren sitzen in Dresden die Landesverwaltung, die Beamtenschaft. Wir haben eine CDU, die bis vor 10 Jahren mit absoluter Mehrheit regieren konnte und über 20 Jahre ja auch dann ihre Leute in die Institutionen, in die Verwaltung, in die Polizei und so weiter geschickt hat und damit praktisch sehr einflussreich und mächtig ist, mächtiger als beispielsweise in anderen Regionen und damit hängt das sicherlich zusammen. Und am 13. Februar, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, ist dieses Bürgertum dann so selbstbewusst, dass es praktisch am 13. Februar auf dem Heidefriedhof über viele Jahre Grenzen niedergelegt hat, ohne sich dabei an den Nazis zu stören, weil man sich selbst genug war. Und die Nazis, die dort mit dabei waren und auch Grenzen niedergelegt haben, die waren für die gar nicht existent. Ja, also das ist praktisch eine absolute Ignoranz und Selbstüberschätzung auch.
Dann schauen wir jetzt mal auf die rechtsradikalen sogenannten Trauermärsche. Stattgefunden haben diese ja seit 1990. Was für Entwicklungsstufen haben sie denn dabei bzw. seitdem durchlaufen?
Ja, so richtig los ging es Ende der 90er Jahre mit den Nazi-Aufmärschen. Vorher waren das eher so kleinere Ansammlungen bzw. Neonazis, die sich an irgendwas angeschlossen haben, was in der Stadt existierte. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre gab es dann eigene Mobilisierungen. Und das ist sehr schnell zum größten Neonazi-Aufmarsch Europas geworden innerhalb weniger Jahre, weil, das hängt auch wieder mit diesem Bürgertum zusammen, es in Dresden hieß, man muss das ignorieren und es darf keine Auseinandersetzung damit stattfinden. Es waren ausschließlich antifaschistische Gruppen, die in den ersten Jahren gegen diesen Neonazi-Aufmarsch irgendwelche Aktionen durchgeführt haben oder überhaupt was unternommen haben. Und die genau diese antifaschistischen Gruppen, die sich dem Neonazi-Aufmarsch damals zu Beginn der Nullerjahre in den Weg gestellt haben oder so zur Jahrtausendwende, die wurden dann in hohem Maße kriminalisiert, verfolgt und so weiter. Also der Neonazi-Aufmarsch ist weiter gewachsen und es hat lange gedauert, bis es dann möglich war, mit wirklich bundesweiter Unterstützung dem etwas entgegenzusetzen. Es ist so, dass durch die vielen Blockaden, die dann vor allem so ab 2008, 2009 bis 2011, 2012 stattgefunden haben, die Attraktivität für die Neonazis an diesem Marsch deutlich abgenommen hat. Also wir haben jetzt keine Aufmärsche mehr mit mehreren tausend Neonazis, aber trotzdem ist es, mit Ausnahme des letzten Corona-Jahres, dass es trotzdem noch der größte klassische wiederkehrende Neonazi-Aufmarsch in Deutschland ist. Das muss man sich bewusst machen. Also es sind trotzdem 1000 Neonazis mindestens, die sich jedes Jahr versammeln und durch die Straßen ziehen und kommen aus der gesamten Bundesrepublik. Auch meine Einschätzung, das ist nichts, was so eine ausgebrannte antifaschistische Szene in Dresden allein lösen kann, sondern ist da durchaus darauf auch angewiesen, dass da Unterstützung von außerhalb kommt. Denn wir haben es hier mit einem bundesweiten Neonazi-Aufmarsch, wo auch polnische und tschechische Nazis teilnehmen, zu tun und eben nicht mit irgendeiner kleinen regionalen Ansammlung.
Ja, wo du das gerade ansprichst, wollte ich noch fragen, was für Publikum denn die Märsche in dieser Zeit besucht hat. Also wurden da vorrangig Neonazis mobilisiert? Du hast schon gesagt, nicht nur eine lokale Gruppe, sondern auch teilweise international. Und gelang es den OrganisatorInnen auch noch darüber hinaus zu wirken und Personen zu mobilisieren, die jetzt nicht direkt aus dem rechtsradikalen Kontext kommen?
Also in den letzten Jahren ist es tatsächlich so, dass die... Ich würde mal sagen, so die Masse des Aufmarsches der Neonazis, das ist wirklich die klassische Neonazi-Szene, die man in dieser Konzentration heutzutage, weil sich das Ganze ja ein bisschen gewandelt hat, eigentlich nicht mehr so sieht. Also da sind wirklich die Szenegrößen aus Nordrhein-Westfalen, Dortmund und so weiter. Da kommen Thorsten Heise aus Thüringen mit seinen Truppenteilen. Da sind Neonazis aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Rostock, die dort Strukturen haben. Es ist wirklich die klassische Neonazi-Szene, die sozusagen den Grundstock dieser Demonstration ausmacht. Und wie schon erwähnt, sind es auch ein paar Gruppen aus Polen und Tschechien, die immer dabei sind. Wir hatten auch schon ungarische Nazis hier in den letzten Jahren. Also es ist so ein bisschen ein Stelldichein einer sehr klassischen neonazistischen Szene. Hinzu kommen tatsächlich hin und wieder auch Leute, die eigentlich dem Pegida-Milieu zuzuordnen sind, also die jetzt nicht aus einer klassischen Neonazi-Szene kommen, Kameradschaftsstrukturen oder NPD, sondern eher so über Pegida politisch sozialisiert sind. Die sind auch auf den Märschen und ja, als die Aufmärsche noch deutlich größer waren, waren dort auch durchaus rechtskonservative Dresdner Bürgerinnen und Bürger. Allerdings muss man sagen, das sieht man jetzt inzwischen seltener. Es ist heute, würde ich schon sagen, ein zu großen Teilen klassisch neonazistischer Aufmarsch.
Du hast es vorhin auch schon angesprochen, vor allem in den 2000er Jahren dominierte in Dresden ja die CDU und die CDU in Sachsen ist ja auch selbst besonders rechts eingestellt, könnte man sagen. Wie ist die lokale Politik und die Stadtgesellschaft denn mit den rechtsradikalen Trauermärschen umgegangen? Du hast schon gesagt, es gab viel so Aufruf zur Ignoranz, auch so ein bisschen aus der Stadtbevölkerung. Wie ging das politisch so?
Ja, in den Nullerjahren, muss man sagen, war diese Ignoranz eigentlich, hat sich durchgezogen. Es gab antifaschistische Gruppen, es gab ein paar zivilgesellschaftliche Organisationen, die haben was gegen den Neonazi-Aufmarsch versucht zu unternehmen. Aber von der Stadtspitze oder von politisch Verantwortlichen kam nichts. Also absolute Ignoranz. Das hat sich gewandelt, als dieser Aufmarsch dann auch markiert war, als Europas größter Neonazi-Aufmarsch. Da wurden dann von der Stadt Dresden, das gibt es bis heute, eine sogenannte Menschenkette ins Leben gerufen. Diese Menschenkette, wie der Name schon sagt, fassen sich Menschen an die Hände und bilden einen Kreis um die Altstadt. Das ist eine Aktionsform, die sich sicherlich für Bürgerliche, die jetzt nicht unbedingt sich direkt dem Nazi-Aufmarsch in den Weg stellen wollen, durchaus Sinn macht. Allerdings sorgt es nicht dafür, dass die Neonazis in irgendeiner Form beeinträchtigt werden auf ihrem Aufmarsch. Und so ist es heute eigentlich auch noch. Also es ist von der Stadt inzwischen so, dass es sehr, sehr klare Bekenntnisse gibt, wo man die Geschichte der Stadt Dresden im Nationalsozialismus auch aufarbeitet und öffentlich darstellt und klar macht, es war keine unschuldige Kunst- und Kulturstadt, sondern Dresden war ein Zentrum des Nationalsozialismus. Und das macht man auf der verbalen Ebene auf jeden Fall. Und es gibt auch diese Menschenkette in der Innenstadt, aber dem Nazi-Aufmarsch stellt man sich nicht in den Weg. Also da macht man einen Bogen drum, eine direkte Auseinandersetzung gibt es da eigentlich nicht.
Also Menschenkette vielleicht nicht die effektivste aller antifaschistischen Gegenprotestmaßnahmen. Kommen wir mal zu einem recht effektiven Gegenprotest. 2010 wurde der Trauermarsch nämlich erfolgreich von AntifaschistInnen blockiert. Was für Faktoren haben denn den Gegenprotest damals so erfolgreich gemacht und was für Auswirkungen hatte das vor allem auf die folgenden Trauermärsche?
Ja, 2010 gab es wirklich sehr erfolgreiche Blockaden. Das hing damit zusammen, dass sich ein bundesweites Bündnis gegründet hatte, Dresden Nazifrei. Dieses bundesweite Bündnis hat ja mit eigentlich der kompletten antifaschistischen Szene in der Bundesrepublik zusammengearbeitet, aber man hat einen Minimalkonsens geschaffen, wo auch noch mehr darüber hinaus teilnehmen konnten. Also Gewerkschaften waren dabei, es waren eine ganze Reihe von Parteien dabei. Und das Ganze wurde eben als ein bundesweites Netzwerk so aufgestellt, dass eben die Dresdnerinnen und Dresdner auch unterstützt wurden von ja wirklich tausenden Leuten, die angereist sind aus benachbarten Bundesländern und darüber hinaus nach Dresden gekommen sind, um sich in diesem kalten Februar, das muss man ja noch dazu sagen, es ist ja nicht besonders attraktiv, sich den Neonazis in den Weg zu setzen, in den Weg zu stellen. Das war sehr erfolgreich. Man muss sich vorstellen, diese tausende Neonazis sind nach Dresden gekommen, aus dem Bahnhof rausgegangen, standen auf dem Bahnhofsvorplatz, haben sich im Grunde genommen überhaupt nicht bewegt, sind wieder in den Bahnhof rein nach mehreren Stunden, mussten nach Hause fahren, unverrichteter Dinge. Das war sehr effektiv. Das hat dazu beigetragen, dass eine ganze Reihe von Neonazis sich nicht mehr auf den Weg gemacht haben in den Jahren darauf. Und es hat natürlich auch nochmal deutlich gemacht, dass man solche neonazistischen Aufmärsche auf keinen Fall hinnimmt und dafür auch bereit ist, mit zivilen Ungehorsam sozusagen etwas dagegen zu unternehmen.
Ja, wir sind auch schon vorhin ein bisschen drauf zu sprechen gekommen. Mittlerweile sind diese rechtsradikalen Trauermärsche längst nicht mehr so populär wie zum Beispiel ja, Pegida. Mit den Protesten gegen die Corona-Pandemie sind dazu weitere neue rechte Mobilisierungen hinzugekommen. In was für einem Verhältnis stehen diese Milieus in Dresden denn zueinander? Also klassische Neonazis, du hast schon gesagt, der Aufmarsch wirklich ein Stell-dich-ein der klassischen Neonazi-Szene, aber auch mit Pegida-AnhängerInnen und QuerdenkerInnen. In welchem Verhältnis stehen die?
Ja, also es gibt natürlich sehr, sehr viele Schnittmengen zwischen denjenigen, die jetzt auf der Straße sind, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu demonstrieren und der rechtsextremen Szene in der Region. Also es gibt wichtige Einzelpersonen, die sowohl bei diesen Corona-Aufmärschen dabei sind, aber in den letzten Jahren auch schon immer beim 13. Februar dabei waren. Das sind Aktivisten aus der rechten Szene, die praktisch Multifunktionäre sind und wirklich an verschiedenen Dingen teilnehmen. Also diese Schnittmengen gibt es. Und die sind jetzt natürlich auch nochmal deutlicher geworden. Aber wir haben in den letzten Tagen und Wochen auch selbst sehr aufmerksam uns die Telegram-Gruppen und anderen Kommunikationsmittel der Querdenker-Szene angeschaut. Und auch mit dem Blick, was passiert, werden die zum 13. Februar dazu aufrufen, sich irgendwie an diesem Nazi-Aufmarsch zu beteiligen oder an irgendwelchen Aktionen. Also da hatten wir schon großes Interesse dran, uns das anzuschauen und müssen sagen, bisher ist es so, dass es keine gezielten Mobilisierungen aus diesem Querdenkermilieu zu dem Neonazi-Aufmarsch am Sonntag gibt, mit der Ausnahme der Freien Sachsen. Aber die Freien Sachsen sind innerhalb dieser ganzen Corona-Demonstrationen sowieso, die wiederum, da schließt sich der Kreis, wiederum die klassischen Neonazis, die schon seit Jahren als organisierte Neonazis dabei sind und die rufen dazu auf, am 13. Februar teilzunehmen, aber werden wahrscheinlich eher das gleiche Milieu erreichen, das auch durch die Mobilisierung der Organisatoren des 13. Februar des Aufmarsches selbst erreicht werden.
Was für Probleme für so die nahe Zukunft bzw. auch die Trauermärsche der nächsten Jahre ergeben sich denn daraus aus einer antifaschistischen Perspektive? Also gerade auch noch im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen, wo man ja auch häufiger mal das Gefühl hat, dass eher antifaschistischer Gegenprotest darunter leidet auf Demonstrationen?
Ich glaube, der antifaschistische Gegenprotest in Dresden, das muss man sich bewusst machen, ist so schwach und so klein wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Zusammen, wir haben in Sachsen wirklich wöchentlich mehrere hundert Demonstrationen. Das war schon 2015, 16 so, als die Anti-Asyl-Proteste waren. Das ist jetzt wieder so mit diesen Corona-Demonstrationen. Und am 13. Februar in Dresden werden Dresdner Antifaschistinnen auf der Straße sein und dazu noch ein paar aus Leipzig, Chemnitz und dem Umland von Dresden. Aber weiter anreisen, nehmen nur noch wenige auf sich. Wie ich am Anfang schon mal sagte, aus meiner Perspektive muss wieder ein Bewusstsein dafür hergestellt werden, dass dieser Neonazi-Aufmarsch nichts Regionales, dort sind die Neonazis aus Thüringen, aus Nordrhein-Westfalen, aus Bayern etc. pp. Ich könnte noch mehr Bundesländer aufzählen. Und ich persönlich finde es schon, dass dort eine antifaschistische Solidarität so aussehen müsste, dass in diesen anderen Bundesländern auch eine Mobilisierung, eine antifaschistische nach Dresden stattfindet, um zu verhindern, dass dieser Aufmarsch in den nächsten Jahren wieder wächst und dann man wieder vor mehreren tausend Neonazis steht.
Also ab nach Dresden am Sonntag?
Ja, also ich kann empfehlen, nach Dresden zu kommen. Wie gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich in eher schwächerer Gegenprotest. Trotzdem wird es einen Täterspurenmahngang geben von Dresden Nazifrei. Es wird in der Innenstadt und um den Hauptbahnhof ab mittags verschiedene antifaschistische Mobilisierungen geben. Nachmittags auch eine Menschenkette wieder. Und was sich lohnt, ist vor allem, denke ich, den Blick vielleicht schon aufs nächste Jahr zu richten, um ein bisschen langfristiger sich das anzuschauen und vielleicht spätestens im Jahr 2023 dann, wo dann hoffentlich auch keine Pandemie mehr ist, dann praktisch nach Dresden zu kommen und wirklich die Nazis nicht laufen zu lassen.